Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Money Train Podcasts. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und uns entweder zuschauen oder vielleicht auch zuhören. Und ich bin heute wieder nicht alleine im Studio, sondern ich begrüße ganz herzlich ihn hier. Und zwar Tim Temp, er ist Redakteur bei Der Aktionär und Experte für technische Analyse und auch für Handelsstrategien. Und er betreut hier die Börsenbriefe TSI Premium und TSI USA. Hallo Tim.
Hallo Nadine, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auf unser Gespräch und natürlich auch schön, dass Sie da draußen wieder eingeschaltet haben.
Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Experte für technische Analyse und auch für Handelsstrategien. Das klingt alles nach sehr viel Strategie, sehr viel nach Technik. Und ich stelle mir dann so ein bisschen die Frage, wie viel Strategie mit Herz und Hirn so ein bisschen verknüpft ist. Und wir haben im Vorfeld ja auch gesprochen, was so das Thema der Sendung sein könnte. Und ich glaube, so ein bisschen das Thema Psychologie wäre heute ganz spannend und darüber möchte ich mit dir sprechen. Aber zuallererst stell dich doch erstmal ganz kurz vor.
Ja, du hattest mich ja schon ein bisschen angekündigt. Genau, also mein Name ist Tim Temp und bin jetzt hier seit einigen Jahren bei den Börsenmedien aktiv als Analyst, habe hier verschiedenste Projekte schon in der Vergangenheit betreut, von klassische Online-Auftritte für unsere diversen Printmedien, hatte auch mal 2 Jahre lang einen eigenen Podcast, bin da also auch recht routiniert. Ja, und seit 1,5 Jahren betreue ich jetzt entsprechend die beiden Börsendienste. Da fließt natürlich hier meine größte Kapazität rein, weil ja sehr umfangreich, sehr intensiv, wir sind da sehr dicht am Markt dran. Und das ist so, ich mal kurz und knapp hier gerade so meine Aufgabe bzw. mein Werdegang in den letzten Jahren hier bei den Börsenmedien.
Und jetzt bist du hier in diesem Podcast. Mhm. Vielen Dank schon mal für deine Zeit. Ich glaube, in deinem beruflichen Leben, da hast du ja schon mit sehr vielen Menschen auch zu tun gehabt, hast sehr viel selber mit der Börse zu tun gehabt. Wie sieht es denn aus deiner Sicht? Wie wichtig ist denn das Thema Psychologie an der Börse?
Ja, also ich finde, das ist extrem wichtig, also oder nicht nur ich finde das, also ich bin davon zutiefst überzeugt, dass es nicht nur an der Börse, sondern generell im Leben ein total unterschätztes Thema einfach ist. Weil wir sind nun mal Menschen, die halt gewisse Eigenschaften haben und das Thema Psychologie oder vielleicht noch konkreter Emotionen, das macht uns ja als Menschen letztendlich irgendwie aus. Vielleicht trennt es uns auch so ein bisschen von anderen Lebewesen, die so auf der Welt unterwegs sind. Und das macht uns ja schon einzigartig und auch anfällig in gewisser Weise, gerade beim Thema Börse, kommen wir ja vielleicht gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen, was das denn für konkrete Auswirkungen eigentlich hat. Aber auch natürlich total positive Eigenschaften. Ja? Ich meine, tolles Essen, Liebe, Partnerschaft und so weiter, das sind ja auch hochemotionale Themen. Die machen ja erst das Leben wirklich lebenswert und sind ja sprichwörtlich eigentlich so das Salz in der Suppe. Von daher kann man jetzt nicht unbedingt sagen, das ist jetzt gut oder schlecht. Es kommt halt, wie es so schön heißt, immer ein bisschen drauf an und in welchem Kontext. Und da gibt es vielleicht so ein paar Fallstricke, in die man reingeraten kann, wenn man die vielleicht schon mal vermeiden kann, hat man schon mal viel Stress und Leid, vielleicht auch gerade im Börsenkontext da umschifft.
Ich glaube, darauf wollen wir auch noch ein bisschen näher eingehen und so ein bisschen Strategien anschauen. Aber zuallererst, du hast ja BWL studiert, hast du mir im Vorfeld erzählt, und hast dann verschiedene Positionen auch als Manager in der Finanzindustrie eben besetzt. Was hast du denn da mitbekommen? Also was hast du da vielleicht also in den Kulissen mitbekommen, dass das Thema Psychologie, Herz und Hirn speziell, wenn es um Arbeit mit der Börse geht.
Ja, das ist richtig. Also genau, ich hatte verschiedene Stationen. So meine erste Station nach dem Studium, da war ich Sales Manager bei einem internationalen Broker und hatte halt viele Kunden, für die ich zuständig war. Da ging es von, sag ich mal, einfachen technischen, sage ich mal, Herausforderungen, bei denen ich die Kunden unterstützt habe. Aber natürlich habe ich da auch schon diverse Schulungen mit und für die Kunden getätigt. Also was für Indikatoren, also jetzt aus der technischen Analyse, was für generelle Strategien, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, was für Handelsinstrumente. Und ja, wie wir Menschen ja auch alle total unterschiedlich sind, hat sich das auch in meiner Arbeit einfach wieder gespiegelt, dass auch so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind halt auch die Ansprüche, die Erwartungen, die Fähigkeiten, die Herangehensweise an die Börse einfach, ja, was für Strategien die Leute fahren. Manchmal haben sie auch gar keine oder glauben, sie haben eine, aber es ist eine vielleicht unvollständige würde ich jetzt vielleicht mal sagen, wo noch vielleicht das ein oder andere Zahnrad noch ergänzt werden könnte oder sollte, weil ist es ja auch kein Geheimnis, dass Privatanleger ja doch hin und wieder auch Schwierigkeiten haben, so an der Börse dauerhaft erfolgreich zu sein. Ja, und das hat sich auch in meiner Arbeit da immer gezeigt mit den Gesprächen, die ich da ja auch jeden Tag Dutzende ja mit Kunden geführt habe, die mich halt quasi direkt quasi in ihrem realen Leben haben teilhaben lassen. Also habe ich auch teilweise sehr intime Einblicke von den Kunden erhalten, die sie mir dann erzählt haben, irgendwelche Lebensgeschichten oder Herangehensweisen oder wie sie dann halt ja möglicherweise auch emotional Schiffbruch erlitten haben, weil sie viel Geld verloren haben, weil sie aufs falsche Pferd gesetzt haben oder auch das genaue Gegenteil, dass sie super große Gewinne gemacht haben, sich total gefreut haben, sich bedankt haben für ja, die Instrumente und Schulungen, die wir ihnen gegeben haben, dass sie da mit der Hilfe dann in Kombination so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe ja auch schöne Gewinne eingefahren haben. Also ja, eine riesen bunte Mischung an ja, dem ganzen Spektrum eigentlich des Emotionalen, was der Mensch so zu bieten hat, von den Höhen bis hin zu den Tiefen. Ja.
Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Welchen Einfluss hatten dann Emotionen, speziell so beim Trading? Und war das, ja, aus deiner Sicht kann man es wahrscheinlich auch nicht pauschalisieren, wie oft war das ein guter oder schlechter Ratgeber vielleicht?
Ja, schwierige Frage, sinnvolle Frage. Also grundsätzlich glaube ich, das Thema Emotionen sollte man vielleicht, oder ich versuche es für mich persönlich und auch in meinen Analysen oder generell auch bei meinen Börsendiensten, kommen wir ja vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen.
TSI, da reden wir später noch drüber.
Genau, das Thema Emotionen hat an der Börse eher die Tendenz, schädlich zu sein. Also vielleicht in dem Sinne, dass es eher einen dazu verleiten kann, eher so dieser Klassiker. Ja, es passieren jeden Tag unerwartete Dinge auf der Welt. Aktuell, ich meine, wir zeichnen hier Anfang Mai auf, ne, der Iran-Konflikt, der ist immer noch präsent, da sind täglich die Schlagzeilen überschlagen, sehe ich mal positiv, ja, Waffenruhe, ja, dann alle atmen auf, Kurse steigen, nächsten Tag wieder Rolle rückwärts, alle sind wieder verunsichert, was passiert jetzt und so weiter. Also von daher läuft man, glaube ich, Gefahr, wenn man dort nicht ein vernünftiges strategisches Rahmenkonstrukt sich mal einmal zurechtgelegt hat. Also was für Aktien will ich kaufen? Will ich überhaupt Aktien kaufen oder nicht vielleicht einen Fonds? Will ich verschiedene Anlageklassen mischen, also noch Rohstoffe dazu, Kryptowährungen und so weiter? Also das ist so auf jeden Fall meine Erfahrung, dass die Anleger, die ich in all den Jahren dort gesehen habe, die halt das ja, auf eigene Faust letztendlich ihr Geld angelegt. Natürlich, das haben sie sauer und hart erarbeitet. Ja, das wollen sie natürlich nicht verlieren. Klar gibt es natürlich auch ein paar Leute, die nehmen dann nur einen kleinen Teil ihres Vermögens und wollen dann ein bisschen rock'n'rollen, nenne ich jetzt mal, und zocken dann auf die hohen Gewinne, sind dann auch bereit, hohe Verluste in Kauf zu nehmen. Das ist vielleicht nochmal eine speziellere Anlegergruppe, was jetzt auch per se wieder gut noch schlecht ist. Ja, das ist einfach ein anderer Anlegerstil. Aber so die breite Masse, die möchte natürlich schon ihr Geld sinnvoll anlegen, vernünftige, konstante Gewinne erzielen. Ja, und da ist es häufig, oder habe ich häufig beobachtet, dass halt, ja, diese, sag ich mal, Basis dort, oder das Fundament, der im Teil beispielsweise die Anlagestrategie, dass die nicht klar definiert worden ist. Man hatte so eine grobe Idee, ja, wo soll es hingehen? Ja, Tech-Aktien finde ich gut, ne, die Zukunft und Internet und alles, es ist alles wunderbar, das wird auch in Zukunft bestehen. Aber das ist ja nur so eine ganz grobe Richtung, ja. Also wann genau kaufe ich welche Aktie, zu welchem Kurs, wie viel stecke ich pro Aktie rein, wie viele Aktien kann und möchte ich überhaupt gleichzeitig in meinem Depot haben? Habe ich überhaupt die Ressourcen, also jetzt mental, zeitlich, die 10 oder 100 Aktien zu betreuen? Ja, die allermeisten privaten Anleger, die haben ein ausgefülltes Leben, einen Job, der Vollzeit sie beschäftigt, eine Familie, Freunde, Hobbys und so weiter. Ja, also die können sich nicht von morgens bis abends mit dem Thema Geldanleger, Anlage beschäftigen, wie professionelle Fondsmanager oder Analysten bei Banken oder wie wir hier, sondern das läuft ja quasi so nebenbei. Nenne ich es jetzt mal, wo sie dann ja, je nach Zeit und Lust, ne, vielleicht jeden Tag eine Stunde oder nur ein, zwei Stunden in der Woche, vielleicht auch mal nur eine Stunde im Monat oder so, grob natürlich ein Interesse an der Welt haben, die Nachrichten verfolgen, ja, und da so konstant aufs Ballhöhe bleiben wollen. Also da auch gibt es ganz viele verschiedene Perspektiven, wie die Leute da herangehen. Aber ja, der Hauptfehler war häufig, wenn halt die Leute nicht ja, profitabel oder nicht das das Ergebnis an der Börse erzielt haben, war häufig zu beobachten, ja, dass es halt an so an den Basics fehlt, die Hausaufgaben nicht einmal vernünftig gemacht worden sind, ja, und das ist ja auch eine komplexe Herangehensweise. Ich meine, da sind so viele Marktteilnehmer von Banken, Regierungen, Staaten, Unternehmen, alle haben eigene Ziele, eigene Interessen, die wenden enorme Ressourcen auf Millionen, Milliarden Kapital fließt da ja täglich von A nach B, ja. Und da muss sich dann oder sollte sich der Privatanleger A sich der Thematik bewusst sein und dann nicht sagen, ja, es ist ja alles heutzutage so einfach, ist ja auch schön. 3 Klicks, habe ich ein Konto eröffnet, nochmal 3 Klicks, ich habe schon eine Aktie gekauft. So, und das war auch häufig, was ich beobachtet habe, dass ja manche Menschen, vielleicht auch ich so in meinen ersten Anfangstag eingeschlossen, so, ja, das ist ja so einfach, das wird schon funktionieren. Aber wenn ich mir ein neues Paar Schuhe kaufe, so, dann recherchiere ich erstmal eine Stunde. Bei der Aktienkauf habe ich schon häufiger beobachtet, dass ja dann innerhalb von 5 Minuten da ja so eine Pi mal Daumen-Entscheidung, ach ja, das klingt ja gut, da ist eine Headline, das klingt ja interessant, da ist Potenzial, denke ich, glaube ich, und dann wird halt investiert und ja, da vielleicht dann noch vielleicht nochmal die eine oder andere Recherche dann gut getan hätte, passt das überhaupt zu mir? Möchte ich die Aktie überhaupt jetzt eng betreuen? Muss es jetzt der super heiße Biotech-Wert sein, der hochriskant ist? Klar, große Gewinne sind möglich, aber kann auch schnell andersrum laufen. Passt es zu mir? Möchte ich die Achterbahn emotional fahren? Kann ich das emotional aushalten? Habe ich vielleicht schon ein anstrengendes, sage ich mal, Berufsleben und bin abends, möchte eigentlich nur meine Ruhe mit meiner Familie irgendwie am Brottisch sitzen und konstant meine Dividendentitel haben und mich einmal im Monat auf mein Konto auszufreuen? Ja, ist wieder ein bisschen mehr. Sind jetzt nicht die Riesengewinne, aber es kommt konstant, kommt da ein bisschen Performance bei rum, Cashflow entsteht und so weiter. Passt vielleicht viel besser zu dem Anleger. Also das ist so wirklich, glaube ich, wo sehr viel ja, steht und fällt damit, sich selbst überhaupt seine eigenen Bedürfnisse überhaupt mal klar zu werden und daraufhin eine passende Strategie dann zu entwickeln. Ja.
Apropos Strategie, du warst ja auch Abteilungsleiter bei einem Vermögensverwalter, ja, und dort auch zuständig für sehr vermögende Kunden. Ich vermute mal, da ging es dann auch mal um Millionenbeträge. Wie sah denn da die Strategie aus oder wie hat man da gehandelt?
Ja. Genau, also das müssen wir vielleicht nochmal differenzieren. Also bei dem Broker, wo ich ja die Kunden betreut habe, das waren ja zum Großteil Privatkunden, die halt auf eigene Rechnung, auf eigene Faust, mit eigenem Risiko, mit eigenem privaten Geld das ihre Anlage dann getätigt und durchgeführt haben. Und beim Vermögensverwalter, wie der Name ja schon sagt, das ist ein Verwalter von Vermögen, das ist in der Regel halt teuer, aufwendig, deswegen macht es in der Regel keinen Sinn, wenn man halt nicht entsprechende relativ hohe Anlagesummen halt hat. Deswegen, genau wie du sagst, also da ging es entsprechend bei ab 1 Million halt los, die man mitbringen musste als aktives Kapital, was halt angelegt werden sollte, weil das sonst Kosten-Nutzen dann halt keinen Sinn macht. Ja? Und ja, grundsätzlich gibt es ja auch diverse Mythen, wie so, sag ich mal, sehr wohlhabende Menschen ja ganz anders sind oder die haben ja dann die Ressourcen und die sind dann viel besser oder haben ganz andere Quellen, die sie anzapfen können und so weiter. Ja, kann vielleicht teilweise sein, aber am Ende des Tages kochen halt alle nur mit Wasser. Also, und vor allen Dingen, keiner kennt die Zukunft. Wir wissen ja teilweise nicht mal, was in der nächsten Stunde passiert, sei es jetzt privat vor unserer Haustür oder auf der Welt. Ja, und das geht natürlich allen so, egal ob es jetzt der riesen Hedgefonds ist oder Warren Buffett selbst. Ja, also das heißt, man muss sich dem Thema anders nähern. Ja, und was wir da halt gemacht haben, oder ich halt in dem Sinne, ich war dann ja Berater, Vermögensberater. Das heißt, dort gab es ja immer eine Situation, wo schon Vermögen vorhanden war, gewisse Strukturen, vielleicht noch ein Immobilienportfolio oder anderes oder ein Unternehmen wurde verkauft, ein Lebenswerk, was aufgebaut worden ist. Das sollte dann vernünftig investiert werden. Entsprechend ging es da auch nicht darum, jetzt die Riesenrenditen in der Regel zu erwirtschaften, sondern konstant, sicher, robust das Vermögen, was halt eine Person, ein Unternehmer aufgebaut hat, sein Lebenswerk ja dann verkauft wurde zum Beispiel für seine Kinder, für deren Kinder ja und so weiter, sinnvoll anzulegen, Inflationsschutz zum Beispiel oder generell Vermögenserhalt. Klar, über Gewinne hat sich noch niemand beklagt. Natürlich ging es auch darum, entsprechende Renditen zu erzielen, aber das Ziel war halt nochmal ein ganz anderes. Ja. Und deswegen, das war so ein bisschen der andere Fokus. Und genau, und da ging es letztendlich aber auch wieder um das Gleiche. Was ist das für eine Person? Was hat das für einen individuellen Steckbrief? Was für eine individuelle Situation gibt es da? Ist ja was völlig anderes, wenn beispielsweise jemand kommt, Startup-Gründer, der hat vielleicht 5 oder 10 Jahre total erfolgreich in der Nische ein Unternehmen aufgebaut, hat das für viele Millionen verkauft, der hat aber noch 30, 40, 50 Jahre Lebenserwartung, der kann ja ganz anders agieren, hat vielleicht auch noch gar keine Kinder oder sowas, als jemand, der mit 60, 70 sein Unternehmen verkauft, nicht mehr so eine hohe Lebenserwartung hat, einfach aufgrund des anderen Alters. Und er sagt, nee, das ist jetzt hier für meine Frau, für meine Kinder. Ich habe hier ganz andere Ansprüche, habe vielleicht auch eine andere Erfahrung oder natürlich andere Bedürfnisse und so weiter. Und da geht es auch darum, erstmal rauszufinden, was ist das für eine Person und dann wie so eine Art Maßanzug für diese Person zu bauen. Und nicht hinzugehen und sagen, ja, wo ist jetzt die beste Rendite gerade am Markt zu holen, sondern hey, was passt denn für dich? Kannst du damit ruhig schlafen? Macht das für dich Sinn, auch bei dem nächsten Börsensturm wieder konstant an einer Strategie festzuhalten? Da muss man ja auch hinterstehen. Egal, ob man das jetzt selber entwickelt oder halt in dem Fall jetzt fremde Hände, also in meine dann gegeben hat und zu sagen, ja, sie machen das schon, aber es ist ja trotzdem das Geld von dem Menschen und das ist ja auch eine Verantwortung, die man dann quasi ja, mehr oder weniger gemeinsam getragen hat und das muss dann ja auch wiederum passen, individuell auf diese Person und auf deren Lebenssituation. Ja.
Das heißt, es wurde jetzt schon sehr deutlich, es gibt vermutlich nicht die eine Strategie allgemeingültig für jeden, weil jeder individuell ist. Aber kann man denn erkennen, welche Strategie für einen die richtige ist? Es ist wirklich nur so unterm Strich, wenn da grüne Zahlen rauskommen, kann man das so pauschalisieren? Oder ist es vielleicht auch so, dass ich Strategie dann man immer weiter anpassen muss? Also was ist so deine Erfahrung? Also wie kann ich jetzt für mich entscheiden, okay, das ist vielleicht jetzt für mich die richtige Strategie? Gibt es da so Warnsignale, Nicht-Warnsignale oder was würdest du erraten?
Ja. Genau, also man kann sich dem Thema, glaube ich, auf verschiedenen Wegen oder Perspektiven nähern. Also nein, genau, grundsätzlich diese eierlegende Wollmilchstrategie, die immer und für alle Zeiten, für jeden Anlegertyp, ich meine, sagt er mir eigentlich auch schon, der logische Menschenverstand, die gibt es natürlich nicht. Ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, die Menschen sind unterschiedlich, die Märkte entwickeln sich konstant dynamisch weiter. Also da stur an einer Strategie, die vielleicht auch mal in der Vergangenheit eine Zeit lang funktioniert hat in einem spezifischen Marktumfeld, das garantiert einen keiner und es würde, oder beziehungsweise eher würde ich fast mich schon so weit aus dem Fenster lehnen, eher zu sagen, es ist eher garantiert, dass das nicht nochmal so sein wird. Es kann ähnlich sein, es kann auch ein bisschen mehr abweichen, es kann komplett anders sein, ja, aber genau, diese Anpassungsfähigkeit sollte man auch mit auf dem Schirm haben, das heißt einfach nur starr mal eine Strategie entwerfen, sondern auch dann sich überlegen oder vielleicht ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann jetzt schon in die Zukunft, ja, für den Fall X mache ich jetzt Y. Ja, vielleicht kenne ich den Fall ja noch gar nicht, der dann passiert. Ja, aber grundsätzlich vielleicht sich erstmal Gedanken zu machen, was kann ich denn beeinflussen? Ich kann zum Beispiel, egal was an der Börse passiert, ja sagen, wie viel Verlust bin ich bereit, maximal emotional zu verkraften? Gut, dann hat man vielleicht schon mal eine Zahl im Kopf und sagt vielleicht, ja, 10%, 20%, 30% oder sowas zum Beispiel. So, ob das denn tatsächlich, wenn dieser Fall eintritt, ja, und der Sturm aufzieht, immer noch so ist, das ist dann nochmal die Bewährungsprobe. Und wenn man dann mal so eine Krise, das finde ich mal ganz wichtig, klar, man kann erstmal sich eine Strategie raussuchen, die erstmal für einen plausibel und stimmig klingt und erstmal vielleicht mit kleinem Geld, was aber auch nicht wehtun würde, wenn es weg ist, das erstmal testen. Wirklich mal ein paar Monate, besser eher ein, zwei Jahre. Im besten Fall hat man sogar mal eine Krise, ja, wo mal so ein Index, einen DAX oder einen S&P mal 10%, 15%, statistisch kommt das alle ein, zwei Jahre spätestens vor. Wir hatten es jetzt gerade wieder, wir hatten es letztes Jahr wieder mit dem Liberation Day. Also das passt schon, ja. Mal kann es auch mal 2 Jahre oder 3 dauern. Mal hat man 2x10% Rückstand in einem Jahr. Das ist eine Feuerprobe. Und das sind, glaube ich, genau die Zeiten. Ja, das ist stressig und das verunsichert einen erstmal, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber genau das ist ja dann so wertvoll, finde ich, daran, weil man dann ja selber für sich auch total viel über sich selber lernen kann. Also ich glaube, an der Börse habe ich so viel über mich selber, mein eigenes Wesen, meine Emotionen und wie geht man mit Stress- und Drucksituationen um. Ja, und auch gerade, weiß ja auch letztendlich jeder, aus Fehlern lernt man am allerbesten. Ja, ja gut, dann war das vielleicht jetzt nicht die passende Strategie, das klang gut. Boah, ich dachte auch, das passt zu mir und meinem Leben. Ja, hat sich in der Praxis aber jetzt vielleicht doch nicht bewährt. Aber dann weiß ich ja schon ziemlich genau, ah, mein Risiko war vielleicht zu hoch. Oder ah, mein Risiko war vielleicht auch zu klein. Ich habe hier viel zu wenig Rendite, hatte doch schon die Chancen hier mir schon ausgemalt. Hab gezögert, hab die Aktie jetzt nicht gekauft oder den Fonds oder sowas. So, beim nächsten Mal mache ich das. Ja, auch vielleicht ein kleines Art wie so ein Tagebuch führen. Ja, so ein Investment-Journal oder Trader-Buch oder wie man das auch immer nennen möchte. Finde ich auch total wertvoll, mache ich seit Jahren. Auch da wieder, man lernt total viel über sich selber, kann da schon ganz viel auch in Zukunft voraussehen. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was der US-Präsident vielleicht jetzt morgen wieder auf seiner Plattform genau veröffentlicht, ja, und was das für Auswirkungen auf mich und mein Portfolio und die Börse hat. Aber ich kann ja davon ausgehen, dass es wieder passiert, wenn es schon in der Vergangenheit mehrfach passiert ist. So, und dann schon mal so eine grobe Leitplanke zurechtlegen. Wie gehe ich damit um? Ich gucke mir das, ich rede jetzt aus einem hypothetischen Anlegersicht, ich gucke mir das gar nicht an, was der twittert. Ich habe einen langfristigen Anlagehorizont, das ist meine Altersvorsorge, ich habe einen Anlagehorizont von 20 Jahren. Ja, ist mir doch heute egal, was jetzt Politiker XY heute sagt, was in 3 Tagen eh schon wieder überholt ist. Dann kann ich ja ganz entspannt bleiben. Guck vielleicht auch am besten gar nicht in meinem Depot jeden Tag 3-mal rein. Stress mich damit ja selber, weil ich jedes Mal immer mir quasi schwarz auf weiß diesen Trigger auslöse, auch wieder das Thema Psychologie. Setze ich mich selber damit unter Stress, und das ist halt ganz häufig zu beobachten, egal ob Privatanleger oder sehr Wohlhabender, ja, da ticken wir dann irgendwie doch wieder alle gleich. Ja, und diese Fallstricke alleine schon vielleicht zu umschiffen. Am Anfang wird das unmöglich sein. Man muss 1-2 Mal so ein bisschen diese Feuertaufe halt, glaube ich, schon haben. Habe ich ja persönlich selber auch in meinen Anfangstagen durchlaufen. Ja, aber das sind halt extrem wertvolle Erlebnisse und Erfahrungen, wo man dann in Zukunft total von profitieren kann, auch wenn man natürlich nicht weiß, was der morgige Tag bringt und keiner die Glaskugel hat. Ja.
Es gibt wahrscheinlich auch ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, Strategien, für jeden auch dann wieder individuell. Und du betreust ja eine Strategie, und zwar in Form von Börsenbriefen, TSI Premium, TSI USA. Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, wie da deine Strategie aussieht, das TSI. Da geht es ja um Trend-Signalindikator, habe ich schon mir aufgeschrieben. Wahrscheinlich geht es so in die Richtung von dieser Börsenweisheit, Trend is your friend, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht magst du das mal ganz kurz beschreiben. Und du hast mir im Vorfeld schon so ein bisschen die Performance davon erzählt. Du kannst mir gerne noch mal ein bisschen davon erzählen.
Ja, gerne, genau. Also genau, die 3 Buchstaben TSI steht für Trend-Signalindikator. Das habe ich nicht erfunden, sondern das gibt es hier bei den Börsenmedien. So die ersten Schritte gehen mittlerweile auch schon 20 Jahre zurück. 2003 wurden da schon erste Konzepte von dieser Anlagestrategie entwickelt. Und ja, ich habe das jetzt mit meinem Wissen und so weiter halt weiter ausgebaut, jetzt im letzten Jahr insbesondere, auch mit neuem Design und so weiter. Und da ist auch der Ansatz, dass wir da versuchen, sondern auch praktisch im täglichen, sag ich mal, Anwendungsfall die menschliche Emotion, also indem wir jetzt meine oder von unserem Team möglichst nicht dort mit einfließen zu lassen in der Anlageentscheidung. Und das funktioniert wie folgt, genau wie du schon sagtest. Es gibt halt ein paar ganz wenige, aber recht gut erforschte, auch aus der Wissenschaft und evidenzbasierte Ansätze, von denen man wirklich über lange Zeiträume, also reden wir jetzt nicht nur von ein paar Monaten oder ein paar Jahren, sondern wirklich Jahrzehnte, die dauerhaft funktionieren, nenne ich es jetzt mal, oder zumindest gleich gut wie so ein breiter Marktindex, vielleicht sogar tendenziell ein bisschen besser abschneiden können, je nachdem, wie man halt auch die Stellschrauben dann in der Praxis dann halt managt. Und auch da wiederum, das ist eigentlich auch relativ simpel, aber gleichzeitig auch finde ich das immer robust im Sinne von, dass es für alle möglichen Marktsituationen funktioniert, weil halt die Mechanismen da hinten immer sehr ähnlich sind. Warum? Wie entstehen überhaupt Trends? Also was ist überhaupt ein Trend? Und da gibt es ja auch schon, gibt es alle möglichen Definitionen, so rein aus klassischer, sage ich mal, technischer Analyse, wo ich ja auch herkomme, so höhere Hochs, höhere Tiefs. So, ja klar, der Chart steigt, dann ist es ein Trend. Ja gut, den kann man aber auf dem 1-Minuten-Chart sehen, wenn man ganz schnell Intraday unterwegs traden möchte. Ja, das kann man auf dem Tageschart machen, was ja so, sag ich mal, also der Standard eigentlich ist, egal ob es für einen Privatanleger oder auch für große Institutionen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, was auch immer. Kann man noch größer gehen, Wochen-, Monatschart, gibt es alles mögliche mit den Candles, dann gibt es ja die ganz klassischen mit Linie und so weiter. Ja, also wo definiert man das? Ja, also das ist ja auch, die Märkte sind ja auch so fraktal in ihrer Natur. Das heißt, ich kann einen Trend auf dem 1-Minuten-Chart sehen, ich kann aber auch auf dem Tageschart sehen. Und auf dem kurzfristigen kann er gerade abwärts sein und gleichzeitig kann er auf dem Tageschart langfristig sein. So, okay, da merkst du schon, und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Also das sind dann so diese praktischen, konkreten Sachen. Worauf konzentriere ich mich? Alles gleichzeitig angucken kann man machen, aber auch da wiederum extrem aufwendig, es verwirrt einen nur total. Was soll ich jetzt machen? Okay, da sagt es jetzt, okay, steigt, da fällt, okay, was soll ich jetzt machen? Ja, also auch da wieder, so simpel wie möglich, sage ich mal, ist oft deutlich besser. Und das ist halt auch unser Ansatz da gewesen, dass wir uns auf ein paar wenige gut erforschte, sowohl aus der Wissenschaft, also von uns, aus unserer Praxis, und Erfahrung. Ich meine, die beiden Dienste gibt es jetzt ja auch schon seit über 10 Jahren. Da haben wir auch schon einige Krisen umschifft und oder durchlebt, mitgemacht, auch wieder Boomphasen und so weiter, wie aktuell ausnutzen können. Und das sind einfach so die wichtigen die wichtigen Punkte und die Erfahrungen, die man dann auch in der Praxis halt sammelt. Ja, und bei uns, wie gesagt, ist Trendfolge, also Trendfolge und Momentum, sind so die Stichpunkte, das sind so die wesentlichen Kernelemente und da haben wir einen speziellen Algorithmus entwickelt, den wir auch konstant weiter verfeinern, möglichst Trends früh zu identifizieren, dort entsprechende Aktien aus Europa, aus Amerika zu identifizieren, zu kaufen und dann auch entsprechend, dass der Markt entscheidet, wann ist Ende oder wann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jetzt möglicherweise wir das Beste hinter uns haben und vielleicht erstmal eine Konsolidierung, Gewinnmitnahmen vorhanden sind. Ja, und da ist dann halt so ein bisschen der Spagat, okay, man will ja jetzt nicht zu viel kaufen und dann wieder schnell wieder verkaufen müssen, so und auch wieder börsenweise hin und her macht Taschen leer, sondern so genau diese richtige Balance zwischen ich bleibe jetzt lang genug drin, ne, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.
Wir könnten mal die ganze Sonne nur
genau, machen. Genau, ja, aber ich meine, es gibt auch viele schlechte, aber die sind tatsächlich gut, weil die halt praxiserprobt sind. Ja, und das spiegelt sich auch wieder. Klar kann man jetzt nochmal feiner, granularer da reingehen und sagen, okay, gibt auch Situationen, wo das jetzt nicht so sinnvoll ist, aber im Großen und Ganzen passt das halt. Und das ist halt eben das Wichtige, dass es halt in möglichst vielen Marktphasen funktioniert. Und ja, wie du es schon sagtest, also bei TSC Premium, zumindest jetzt mal um so die letzten Jahre mal so die Performance von Herzstück, dem Portfolio halt zu nennen. Ja, also 2024, 40%, 25, 41%. Ja, und dieses Jahr kann man schon fast gar nicht sagen, sind wir bei 61% sogar schon und wir zeichnen ja hier erst Anfang Mai auf. Ja, also, dass das immer so ist, ist natürlich nicht der Fall. Ja, in der Regel sind wir vielleicht eher so im kleineren, zweistelligen Bereich. Aber das ist eben halt das Schöne, wenn halt die Trends da sind und laufen und gewisse Sektoren oder einzelne Aktien möglichst viele Leute drauf aufspringen, das ist ja auch wieder, ne? Herdentrieb, FOMO, Fear of Missing Out, da sind Aktien so. Und wenn das jetzt nicht irgendwelche kurzfristigen Spekulationsblasen sind, wir hatten es ja mal vor einiger Zeit mit GameStop oder sowas, solche Aktien haben wir in der Regel nicht im Depot, weil der Algorithmus schon sowas vorher rausfiltert. Ja? Also das heißt, die Aktie muss sich erstmal ein bisschen beweisen, im Sinne von Performance, eine gewisse Nachhaltigkeit überhaupt erstmal an den Tag legen, damit sie überhaupt beim Ranking überhaupt erst auf eine Position kommt, wo sie überhaupt als potenzieller Kaufkandidat überhaupt erst in Betracht kommt. Da muss ein Platz frei werden im Depot, nämlich von einer anderen Aktie, die jetzt halt an Dynamik nachgelassen hat. Ja, und die fliegt dann halt raus und dann wird eine neue gekauft. Also das heißt, es gibt einen speziellen Algorithmus, unsere geheime Formel sozusagen, die wir da entwickelt haben, die dann halt entsprechend die Aktien scannt, identifiziert, die Trendstärke der Aktie selbst misst, aber auch in Relation zum Gesamtmarkt, weil das ist ja auch immer wichtig. Ja, also der Markt kann ja auch seitwärts laufen, der DAX oder der S&P 500 fallen, aber auch da gibt es ja wiederum, der Index macht vielleicht minus 5, aber es gibt ja trotzdem eine Handvoll Aktien, die steigen ja trotzdem. Oder eine andere Aktien oder ein anderer Sektor, der ist noch viel schlechter als minus 5%. Ne? Also das heißt, unter der Oberfläche, da sind ja die Spannen und die Dynamik nochmal eine ganz andere und die picken wir uns raus oder der Algo, den wir halt entwickelt haben, der scannt das halt jede Woche auf ein neues. Wie haben sich die Bedingungen verändert? Wo ist gerade Musik im Markt? Und genau, so würde ich mal das beschreiben, funktioniert das.
Bevor du mir hoffentlich gleich noch verrätst, was vielleicht aktuell eure aktuellen Highflyer sind, eine andere Frage, für wen eignet sich denn dieses System? Also wir haben ja vorhin sehr viel über individuelle Anlagetypen gesprochen. Für wen ist denn das jetzt?
Ja, sehr gute Frage, genau. Also wie ich ja schon gesagt hatte, also weder die Strategie selbst noch unsere Strategien sind nicht für ausnahmslos jedermann, jede Frau gedacht. Nein, das nicht. Also ich habe es ja schon gesagt, bei uns, wir versuchen so diesen Sweet Spot zu finden aus angemessenem Aufwand, der aber nicht zu viel ist, weil natürlich die meisten unserer Kunden sind Privatanleger, sind berufstätig, haben eine Familie, Hobbys und so weiter. Die können nicht stundenlang und jeden Tag und direkt am Handy, oh, da kommt jetzt eine Nachricht, Trading-Signal, ich muss jetzt sofort irgendwie in Aktionen verfallen, vielleicht ist Chance schon weg. Ja, also für solche Anleger, die sowas suchen, nein, das ist definitiv nicht der richtige Dienst, sondern eher halt, ja, für, sag ich mal, berufstätige Anleger, die mehr wollen als, sag ich mal, nur ein klassisches Buy and Hold in dem Sinne, ich habe jetzt hier einen breit gestreuten MSCI World, der Klassiker, den kaufe ich einmal, vielleicht habe ich einen Sparplan bei meiner Bank, ich gucke da einmal im Quartal, vielleicht einmal im Jahr rein, ja, habe ich Plus, habe ich Minus gemacht, so. Für solche Anlegertypen ist es auch nichts, weil ja, wir halten uns irgendwo dazwischen auf. Ja? Und das sind dann die Anleger, die ein bisschen aktiver sein wollen, die auch ein Interesse an Börse haben, ja, vielleicht, und vielleicht so von der Transaktionshäufigkeit ist vielleicht ein ganz guter Indikator nochmal, dass man das ein bisschen einschätzen kann. Mal haben wir Monate, wo wir 2-3 Transaktionen im Depot machen. Mhm. Mal haben wir immer auch 4-6 Wochen, wo halt keine Transaktion sind, weil alles konstant steigt. Das heißt, alle Aktien, die wir schon im Depot haben, sind auf den vorderen Rankingplätzen und bleiben da auch, ne? Stichwort Gewinne laufen lassen. Und du hattest mich jetzt auch schon, vielleicht kann ich da schon mal die Überleitung machen zu so ein paar Highflyern.
Ich glaube, alles verraten kannst du nicht, aber vielleicht kannst du so ein bisschen...
Genau, also wer ein bisschen aktiver jetzt auch, jetzt sei es auf der Aktionär oder wo auch immer man sich dann seine Informationen sucht, sind ja auch gerade, na klar, dieses ganze Thema KI, so, aber das ist ja auch so breit und so vielfältig von Nvidia läuft schon seit Jahren, ne, als so das Herzstück der ganzen KI-Revolution irgendwie. Teilweise war dann auch schon zeitlang so ein bisschen der Tenor, ja, es ist die Luft raus. Klar, Aktie lief auch eine Zeit lang seitwärts, jetzt wieder neues All-Time-High vor ein paar Tagen. Ja. Aber viel wichtiger, und das sind auch aktuell so die Highflyer, die wir halt schon Mitte letzten Jahres bei beiden Diensten früh identifizieren konnten, sind so diese Speicherchip-Aktien. Ne? Also dieses, wer so ein bisschen sich auskennt, RAM. Ja, also es gibt ja sozusagen der Chip selbst ist ja quasi das Gehirn, die Rechenleistung, aber die kann ja nicht einfach im luftleeren Raum stattfinden, sondern es muss ja auch irgendwo zwischengespeichert, verarbeitet werden. Ne? Dann rechnet der Chip wieder weiter, neue Informationen wieder gespeichert, überschrieben. Und diese Speicher müssen ja auch extrem schnell, extrem leistungsfähig sein. Und das ist natürlich auch eine sehr komplexe Hardware, die man auch nicht von heute auf morgen einfach bauen und entwickeln kann. Dementsprechend sind da die Markteintrittshürden auch extrem hoch. Und ja, so der große Branchenplayer ist ja eine so Micron. Ja, das ist sehr groß. Und noch so zwei andere Aktien, die wir halt auch im Depot haben, ist zum Beispiel Western Digital oder Seagate. Und die sind halt alle aus diesem, ja, sag ich mal, Speicher-Chip-Sektor angesiedelt. Und ja, die steigen extrem, und obwohl die jetzt also bei unseren Depots liegen, die je nach Kaufzeitpunkt zwischen 100% und 400% in, ja, teilweise nicht mal in einem Jahr oder nicht nur teilweise, sondern keine dieser drei Aktien haben wir länger in den Diensten als ein Jahr im Depot. Und trotzdem haben die teilweise noch extrem geringe Bewertungen, also nicht so wie eine Palantir oder andere Tech-Aktien, die irgendwie ein KGV von irgendwie 50, 100 oder noch höher haben, sondern im niedrigen zweistelligen Bereich. Warum ist das so? Weil die Gewinnerwartungen so extrem hoch sind, weil halt die Engpässe und die Nachfrage so extrem hoch ist, das Angebot aber halt konstant oder nur leicht erhöht werden kann. Und weil ich schon gesagt habe, so ein Speicherchipwerk, das kann man nicht einfach von heute Morgen bauen und sofort hat man zig Millionen neue Chips davon, sind halt einfach diese extremen Knappheit, dieser Flaschenheit. Und das ist halt warum, oder einer der Gründe, warum diese Aktien so extrem steigen und ja wahrscheinlich auch noch weiter steigen, weil ein Ende der Fahnenstange scheint nicht in Sicht zu sein. Ich meine, aktuell läuft gerade die Berichtssaison. Die haben alle jetzt Zahlen geliefert. Micron kommt noch, aber Western Digital und Seagate, allein am Tag der Zahlen von Seagate, hat die Erwartung wieder komplett gesprengt und hat die Aktie einfach an einem Tag nochmal irgendwie mindestens 15-16% gemacht, einfach nach der Eröffnung direkt. Also das zeugt einfach, wie viel Druck dahinter ist, wie viel Nachfrage. Und das kommt jetzt nicht, weil irgendwie, sage ich mal, eine Handvoll Privatanleger das jetzt irgendwie als Spekulationsobjekt sehen, sondern weil da sehr viel Geld reinfließt, das natürlich auch große Geldmanager, Fonds und so weiter sehen, dass da der Flaschenhals ist und immer wo ein Engpass ist, da ja, ist entsprechend dann beziehungsweise ein Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot. Da kann man viel Geld verdienen und ja, das wird sich wahrscheinlich auch noch einige Zeit fortsetzen. Klar, zwischenzeitlich kann es mal immer wieder zu Gewinnmitnahmen kommen. Gerade wenn man so extreme Steigerungen hat, ist das völlig normal und auch gesund, bevor halt der Riesenknall dann kommt und alle auf einmal raus wollen. Aber ja, da spielt aktuell, oder ist ein Spielplatz, sage ich mal so, an den Märkten, wo auf jeden Fall gerade die Musik spielt. Ja.
Dann vielen Dank schon mal für deine Einblicke. Wir haben jetzt, glaube ich, einiges erfahren. Klar, es gibt nicht die eine Strategie, vermute ich. Es gibt auch nicht die eine Glaskugel, die uns alles für die ganze genaue Zukunft vorhersagt. Aber man kann sich sehr viele Gedanken auch über das ganze Thema machen.
Auf jeden Fall. Ja. Man kann sich auch zu viel Gedanken machen. Ja. Also
das heißt, vermute ich auch.
Das ist immer die Frage, genau, die gute Mischung macht es irgendwo, ja, auch wieder, ne, logischer Menschenverstand. Und man kann auch übers Ziel hinausschießen und jetzt noch den 20. Indikator drüber legen. Und am Ende erkennt man seinen Chart gar nicht mehr. Kenne ich von mir selber auch. Bin da auf jeden Fall nicht von befreit gewesen von meinen Anfangstagen, weil ich da auch genau diese eigene Strategie immer haben wollte. Ja, aktuell bin ich aber auf jeden Fall total, beziehungsweise nicht nur aktuell, sondern schon seit Jahren, weniger ist mehr. Einige wichtige Komponenten, sich bewusst sein, was sind die wichtigen Komponenten, sowohl A, erstmal auf der persönlichen Ebene, dann rausgehen, sich informieren, kleine Schritte erstmal machen, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, Erfahrungen sammeln und auch radikal ehrlich mit sich sein, weil ja, man kann auch mal einen kleinen Schiffbruch erleiden, aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem entsteht ja erst dann, und das habe ich leider auch gesehen bei einem Broker, wenn die Leute halt sich so die Finger verbrennen, da ist ja, ja, nee, Teufelzeug, gar nicht unberechenbar, ne, oder hier, was weiß ich, die großen Finanzindustrie-Giganten aus den Elfenbeintürmen, die zocken mich kleinen Privatmann ja ab und so. Das ist ja Quatsch, also das ist alles hochreguliert und so weiter, und natürlich gibt es immer irgendwelche Skandale, aber das ist natürlich total die Ausnahme, sondern auch da. Sich selbst kennenlernen, den Markt kennenlernen, weniger ist mehr, so würde ich das mal zusammenfassen. Ja, und dann wird das schon was, und man kann sich ja immer weiter steigern. Erstmal eine Basis machen mit einem breit gestreuten vielleicht Fonds, ja, dann vielleicht erste Einzelaktien dazu kaufen, und so kann man sich Stück für Stück steigern mit seinem eigenen Erfahrungswert und so, dann fällt man auch nicht in Panik, weil dann weiß man, ich mache einen Schritt nach dem anderen, sammle kleine Erfahrungen, ja, die Aktie war jetzt vielleicht nicht so der gute Griff, dann genau verstehen oder versuchen zu verstehen, warum war das jetzt, habe ich zu viel Geld in die Aktie gesteckt, hätte ich vielleicht noch mal eine halbe Stunde mehr recherchieren sollen? Haben die da irgendwie vielleicht in der Vergangenheit schon Probleme mit welcher Natur auch immer gehabt? Muss ich aufpassen? Ja, gibt es einen Grund, warum die Aktie jetzt 50% im letzten Jahr gefallen ist? Ja, wahrscheinlich gibt es da einen Grund. Ist der behoben? Kann ich jetzt eine tolle antizyklische Chance machen? Ja, kann sein. Kann aber auch nicht sein, sondern dass da noch viel mehr Probleme sind, die gar nicht so bekannt sind oder die jetzt noch Stück für Stück dann in den nächsten Quartalsbericht, wie auch immer, dann so zutage kommen. Oder die Branche generell. Große Disruption, ne? Die deutschen Autobauer können da, glaube ich, auch ein Klagelied von singen von den letzten Jahren, ne? Elektromobilität und so weiter, aber das sind, glaube ich, nochmal andere Themen.
Wir können da jetzt ganz, ganz ewig weitersprechen und hätten trotzdem kein vollumfängliches Bild. Aber ich danke dir schon mal für deine Zeit. Das ist Tim Temp, Redakteur bei der Aktionär und Experte für technische Analyse und auch für Handelsstrategien. Und er betreut hier die Börsenbriefe TSI Premium und TSI USA. Ich danke dir für deine Zeit. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und vor allem auch Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Das war die heutige Ausgabe des Money Train Podcasts. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Machen Sie es gut.